Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin heute in der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg und spreche heute mit Dr. Michael Zenglein. Sie sind Fachbereichsleiter für Önologie hier an der Landesanstalt.
Ja, genau.
Was macht man als Fachbereichsleiter Önologie?
Ja, also das Sachgebiet Önologie beschäftigt sich hier in der Landesanstalt mit dem Ausbau der Weine. Also wir haben hier eine Abteilung Weinbau. Innerhalb der Abteilung Weinbau gibt es verschiedene Sachgebiete. Es ist zum einen Weinbau und Qualitätsmanagement, dann das Sachgebiet Önologie, was wir sind. Dann gibt es Rebschutz und Pflanzenphysiologie und auch Strukturentwicklung und Förderung. Das ist auch ein großer Bestandteil der Landesanstalt, einfach auch die Finanzierung und Förderung der Winzer dann zu regeln. Und hier im Sachgebiet geht es wirklich von der Traube, die dann angeliefert wird bei uns, bis hin zum fertigen Wein. Das ist unser Part. Also wir kümmern uns um die Prozesse, die während der Weinwerdung stattfinden.
Wenn man so den normalen Bürger auf der Straße fragt, dann wird man meistens auf die Frage, wie entsteht Wein, die Antwort bekommen, die Reben reifen im Weinberg und kommen dann in den Keller und vergären. Und dann hat man irgendwann den Wein. Tatsache ist aber, dass im Keller unglaublich viele Prozesse passieren, die man auch steuern kann. Und genau deswegen bin ich heute hier, weil wir, finde ich, relativ selten darüber reden, was passiert eigentlich im Keller? Also was passiert chemisch und wie kann man überhaupt Wein steuern, also die Gärung und den Ausbau von Wein? Wenn wir jetzt die reifen Trauben haben, die hier angeliefert werden, was passiert normalerweise als erstes?
Als erstes werden die Trauben angeliefert. Wir begutachten die Trauben, schauen, ist es in einem vernünftigen Zustand, und dann kann man je nach Zustand der Trauben verschiedene Wege gehen. In diesem Jahr hatten wir sowohl gute als auch schlechte Trauben. Also wir hatten ein relativ feuchtes Klima, feuchte Witterung. Das sorgte dafür, dass die Trauben mit dünner Beerenhaut, also Bacchus Müller-Thurgau, sehr leicht aufgeplatzt sind. Da, wo sie aufgeplatzt sind, fing die Fäulnis relativ schnell an. Das haben wir versucht, im Weinberg auszusortieren und dann entsprechend nur das Gesunde reinzuholen. Das bedeutet natürlich auch relativ großen Verlust im Weinberg. Und wenn man gesehen hat oder wenn man wusste, das Lesegut war angeschlagen, dann muss man handeln. Man kennt die Temperatur, die draußen ist. Wenn die Temperatur hoch ist, heißt es, dass sich Mikroorganismen schnell entwickeln. Das heißt, man muss irgendwie gegensteuern. Und gegensteuern heißt in der Regel eine Schwefelgabe, die einfach das Wachstum der Mikroorganismen hemmt und Oxidationsprozesse verhindert, auf der Maische schon. Das muss man nicht in jedem Jahr machen, das muss man auch nicht bei jedem Wein machen, aber es empfiehlt sich einfach, um nachgelagerte Prozesse, die dann stattfinden, also Entstehen von flüchtiger Säure beispielsweise, zu unterbinden.
Schwefel ist sowas wie ein Antibiotikum, oder?
Ja, es wirkt auf der einen Seite, verhindert es das Wachstum von Mikroorganismen, und auf der anderen Seite verhindert es Oxidationsreaktionen. Also es hemmt Enzyme, die oxidieren. Und deswegen setzt man das, wenn man einen etwas schwierigeren Jahrgang hat, was man dieses Jahr teilweise wirklich hatte, dann muss man das schon, oder sollte man es, wenn man klare Weine, die ja der Verbraucher erwartet, erzeugen möchte, sollte man es schon auf der Maische einsetzen. Und setzt man auch. Das wäre so der erste Punkt. Also man muss wissen, wie warm ist es, wie lange muss das Lesegut stehen. Dann kommt es auch wieder auf die Rebsorte drauf an. Also wenn Sie zum Beispiel einen Silvaner nehmen, Silvaner hat die Eigenschaft, er lässt sich sehr schwer pressen. Das heißt,
er ist dickschalig,
hat einen hohen Pektinanteil, also das Pektin ist in der Zellwand und die Zellen schließen sich nicht so leicht auf. Und dann muss der Silvaner relativ lange stehen, das nennt man Maischestandzeit. Und diese 4 bis 8 Stunden bei hochwertigen Weinen, sogar 12, 18 Stunden oder noch länger, muss man irgendwie überbrücken. Und da braucht man mikrobiellen Schutz, das heißt, es ist entweder schön kühl, wobei wenn es kalt ist, gehen die Reaktionen langsamer, oder man nimmt wieder den mikrobiellen Schutz, die SO2, dazu den Schwefel, um während dieser Maischestandzeit, dass da keine unnötige oder ungewollte Vermehrung von anderen Mikroorganismen stattfindet, zu unterbinden. Und das ist wirklich die Krux, also dass die Trauben auf den Hof kommen, dann in den Tank kommen oder gepresst werden und dann gärt der Wein, das ist in Ausnahmefällen so. Und mag funktionieren, aber in schwierigen Jahrgängen muss man da wesentlich mehr machen. Wenn man Wein erzeugen will, die einen Großteil der Verbraucher erwartet, es ist ja nicht jeder so weinaffin wie wir, die die Spitzen der Qualität gerne trinken, sondern man muss ganz ehrlich sein, der Großteil der Verbraucher trinkt so im unteren Preissegment und möchte eine einfache, gleichbleibende Qualität haben. Und dafür muss man so agieren.
Ja. Und was ist, wenn man eben genau diesen Wein jetzt nicht erzeugen will, sondern eher ein Freak-Wein, sage ich mal, also einen für die sich stärker in das Thema reingefuchst haben oder die einen größeren Überblick haben, kann man sagen, dass das, was der Normalverbraucher als Weinfehler oder fehlerhaft ansieht, für unser einen eigentlich möglicherweise sogar das Interessante bei einem Wein ist oder wird?
Ja, schon. Also es kommt wirklich darauf an, welchen Weg man einschlägt. Man hat unendlich viele Möglichkeiten im Prinzip. Es fängt an mit der Rebsorte. Welche Rebsorte habe ich? Habe ich einen Bacchus? Wir sind ja hier in Franken, da spielt Müller-Thurgau natürlich eine große Rolle. Bacchus im Einstiegssegment spielt eine große Rolle. Das sind eher fruchtige Weine, die eine starke Primärfrucht haben, also wo man wirklich reinriecht und man riecht etwas. Das ist einfach die Primärfrucht, die sofort da ist. Wenn man den Silvaner auf der anderen Seite nimmt, der Silvaner ist verhaltener. Da haben wir nicht diese starke Primärfrucht, sondern der Silvaner entwickelt sich, weil einfach andere Moleküle für den Geruchseindruck verantwortlich sind. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir möchten einen Premium-Silvaner erzeugen, dann brauchen wir immer gesundes Lesegut. Denn je gesünder das Lesegut ist, umso weniger muss der Winzer machen. Ganz klar. Weil alles, wo man als Winzer eingreift, das ist ja nur zum Schutz der Qualität, die man aus dem Weinberg reingebracht hat. Wenn man sieht, man hat ein schwieriges Jahr und es ist fäulnisbelastet, dann muss man etwas tun, damit diese Fäulnis, weil das ja andere Mikroorganismen neben den Hefen sind, man muss etwas tun, damit diese Mikroorganismen nicht die Überhand gewinnen und das Aroma zerstören. Und wenn wir dann bei dem Premium Silvaner bleiben, ist es wirklich so, je reifer oder je gesünder, desto besser. Und dann geht es um den Ausbau. Die Gärtemperatur spielt eine Rolle. Je niedriger die Gärtemperatur, desto klarer wird das Aroma, aber doch desto eindimensionaler wird das Aroma.
Wir hatten so in den 90ern, hatten wir so die Zeit, wo sehr kalt vergoren wurde hier, auch in Franken.
Ne? Ja.
Hatte dann den Effekt, dass diese Primäraromen, also sehr fruchtig, die Weine sehr fruchtig waren. Es gibt so diese Note Eisbonbon
ganz
auch,
genau.
Was so typisch dafür ist, das geht wieder zurück, oder?
Ja, man hat gemerkt, dass es wirklich, also auch selbst im Einstiegssegment, die Gruppe Frank und Frei kennen Sie ja sicherlich, die waren ja berühmt für diesen Müller-Thurgau, der einfach sehr kühl vergoren war. Ja. Selbst die gehen jetzt zurück wieder mehr zur Komplexität. Und das wird zum einen über die Gärtemperatur gesteuert, dass man wieder zu höheren Gärtemperaturen geht. Man kann sich das so vorstellen, man bremst die Hefe ja aus, dadurch, dass man das abkühlt, bremst man die Hefe aus und sagt, okay, konzentriere dich auf deine Gärung, Umwandlung von Zucker zu Ethanol. Und das ist dein Weg. Je kühler das Ganze ist, desto mehr Stress hat die Hefe und desto mehr macht sie auch nur das, was sie wirklich machen soll. Also Ethanol erzeugen und dann entstehen diese estrigen Noten, die ja aus Reaktion von Ethanol und Säuren entstehen. Wenn die Gärtemperatur höher ist, dann gibt man der Hefe ein bisschen mehr Spiel. Dann kann sie auch rechts und links von der Reaktion mal schauen. Es finden verschiedene Nebenreaktionen statt. Es kann Glycerin entstehen und das ist einfach die Biochemie, wenn man sich die anschaut. Da führen viele Wege letztendlich zum Ziel und es laufen viele Wege auch parallel ab. Es werden Aminosäuren abgebaut, daraus entstehen dann die Fuselalkohole, die machen das Bouquet interessanter und diese Nebenreaktionen laufen eben nur bei höheren Temperaturen ab oder in größerem Maße bei höheren Temperaturen. Also das ist das eine, die Temperatur. Die Wahl des Gebindes spielt eine große Rolle, weil es auch um Isolierung geht. Es geht um die Kühlbarkeit und auch den Einfluss von Sauerstoff, ganz klar.
Also, Stichworte wären beispielsweise ein reduktiv ausgebauter Wein im Gegensatz zu einem oxidativ ausgebauten
ganz
Wein.
Ganz genau. Da kann man beispielsweise den Sauvignon Blanc oder die Scheurebe ganz gut hernehmen. Da merkt man das ganz drastisch, weil bei diesen Weinen spielen schwefelhaltige Aromastoffe, die in der Traube vorhanden sind, eine große Rolle und die sind sehr oxidationsempfindlich. Und wenn man da ganz zu Beginn für sehr reduktive Verhältnisse sorgt, dann geht es so in die Richtung Maracuja, Es geht in Richtung Ananas und es geht auch in Richtung, bei der Scheurebe zum Beispiel, von schwarze Johannisbeere. Und gerade dieses schwarze Johannisbeere-Aroma, das ist ja dann auch in höheren Konzentrationen, erinnert es dann eben an diese berühmte Katzen-Pipi-Geschichte. Ja, das ist ein und derselbe Aromastoff tatsächlich. Und
Ist das auch Pyrazin oder ist das eher dieser grüne Paprika?
Pyrazine ist grüne Paprika. Das ist nochmal eine andere
Geschichte. Aber im Sauvignon auch gerne mal vorkommt.
Genau, das hat eher was mit der Reife zu tun. Und die sind auch nicht oxidationsempfindlich, also die sind sogar relativ stabil. Aber die Thiole sind sehr oxidationsempfindlich. Und da merkt man das, wenn man von Anfang an reduktiv arbeitet, also auch unter Einsatz von Vitamin C beispielsweise. Es ist ja ein Antioxidationsmittel. Vitamin C wirkt in unserem Körper ja genauso. Es macht ja nichts anderes, als Oxidationsprozesse zu verhindern.
Ja.
Und das kann man im Wein auch einsetzen. Und es wird auch bei diesen Weinen eingesetzt, die so eine Aromatik haben sollen. Also sehr reduktiv arbeiten, auch unter Einsatz von CO2 beispielsweise, Kohlendioxid oder Trockeneis. Wobei das in der Regel eher nicht für die Reduktivität sorgt, sondern eher kühlt. Und da verhindert man einfach die Oxidationsreaktion oder verlangsamt sie. Würde man das nicht machen, dann wäre die Aromatik auch ganz anders. Also es gibt ja Sauvignon Blancs, die im Holzfass ausgebaut sind, die haben eben nicht mehr diese Exotik.
Ja,
genau. Obwohl es die gleiche Rebsorte ist.
Völlig.
Genau, ganz genau.
Ja.
Und das haben wir beim Silvaner auch. Also Sie können einen Silvaner auch, wenn Sie den sehr reduktiv ausbauen, dann hat er eine ganz andere Aromatik als der klassische Silvaner, wie wir ihn kennen. Und das ist auch so ein kleiner Kampf momentan. Wie muss ein Silvaner schmecken? Braucht es diesen reduktiven Typ, der sehr exotisch ist, oder möchte man den klassischen Typ haben? Und das sind auch Dinge, wo der Winzer eingreifen kann. Also es geht noch nicht mal darum, dass er irgendwas zugeben muss zum Wein, also in Form von Hefe beispielsweise. Es gibt ja auch Hefen, die speziell diese Aromastoffe spalten, die in der Traube vorhanden sind und die dann freigesetzt werden. Sondern es kann allein schon durch die Wahl oxidativ oder reduktiv erfolgen. Ja. Also wenn wir mal den Weg der Traube gehen, die wird bei uns angeliefert, dann ist die erste Frage, ist das Traubenmaterial gesund, ja oder nein?
Ja.
Dann kann man entsprechend handeln. Dann geht es darum, brauchen wir eine Maische-Standzeit, ja oder nein? Beim Silvaner immer ja. Dann ist es der nächste Schritt, oder was man sich vorher überlegen kann, beere ich ab, also entferne ich die Rappen, machen wir beim Silvaner nicht, weil sich der Silvaner ja sehr schwer pressen lässt und wir die Rappen brauchen, dass der Saft ablaufen kann in der Presse. Also der bildet so Kanäle, oder es werden Kanäle gebildet und deswegen lässt man die Rappen dran. So, und dann der nächste Schritt, der Saft, der abläuft von der Presse, ist ja nicht klar. Da muss man sich überlegen, wie kriege ich den Saft klar? Weil den trüben Saft möchte man nicht verkehren, weil zu viele Abbaustoffe dann der Beerenhaut negativ Aromakomponenten freisetzen können. Die Gärung könnte zu stürmisch werden. Es können schwefelhaltige Stoffe entstehen, die dann stinken, also diesen Böxer erzeugen.
Ja.
Es können faulige Komponenten reinkommen, wenn das Traubenmaterial einfach nicht gesund war. Deswegen möchte man den Most nicht ganz klar haben, aber zumindest etwas klarer, als er von der Presse kommt. Kann man sich überlegen, mache ich das über Sedimentation, also wird in einen Tank gegeben, wie beim
Naturtrübabsaft, ganz genau. Langsam runter.
Die sinken dann nach unten. Man kann es über eine Flotation machen. Flotation ist, man gibt Luft oder Stickstoff zum Wein dazu, also es wird komprimiert über Druck. Dann gibt man ein Geliermittel im Prinzip dazu, was dafür sorgt, dass sich diese kleinen Luftbläschen, die dann entstehen, in einem Schaum bilden und dieser Schaum, der aufsteigt, nimmt dann die Trubstoffe mit nach oben. Das ist die Flotation. Oder aber man geht wirklich hin und filtriert es über eine Kammerfilterpresse beispielsweise. Das sind so die drei Möglichkeiten, die man hat.
Was sind so die Vor- und Nachteile der jeweiligen Möglichkeiten?
Bei der Sedimentation dauert es relativ lange. Flotation geht sehr schnell, ist gut. Kammerfilterpresse ist auch gut, aber klärt halt sehr stark. Und man kann den Klärgrad nicht so wirklich gut beeinflussen. Und bei der Sedimentation ist es wirklich so, wenn man Zeit hat, wenn man ein gesundes Lesegut hat, wenn man sich das leisten kann, auch vom Betriebsablauf her, ist eine Sedimentation ganz gut, weil man da einfach auch den Trübungsgrad entsprechend unterschiedlich einstellen kann, je nachdem, wann man abzieht. Bei der Flotation ist es relativ schnell, relativ klar, ebenso bei der Kammerfilterpresse. Also in diesem Jahr, wer eine Kammerfilterpresse hat oder eine Flotation genutzt hat, war auf der sicheren Seite, weil man die Moste sehr schnell klarbringen musste, damit sie nicht von selbst angären.
In dieser Phase sollte das noch nicht gären, ne?
Nein.
Das heißt, das wird auch unter also sehr kühlen Bedingungen wahrscheinlich laufen, ja?
Es wird...
Also der, wenn es im Edelstahl liegt, dann wird er runtergekühlt und bei der Sedimentation fallen also die Trubstoffe, setzen sich ab und dann wird der Wein umgepumpt wahrscheinlich.
Genau, dann wird dann, man hat ja dann etwas höher am unteren Ende des Tanks, kann man den dann abziehen in der Zapflochklappe und unten ist der Restablauf, da ist dann der Trub und man zieht es oben einfach entsprechend ab.
Wird der Wein, der da rauskommt, möglicherweise etwas intensiver sein als der, der durch solche Filteranlagen läuft? Also geht da auch Geschmack verloren?
Geschmack geht nicht wirklich verloren. Es ist nur so, dass je klarer ein Most ist, desto schwerer kommt er dann auch in Gärung.
Weil dann schon Hefen auch einfach verschwinden durch die...
Nein, das nicht. Also es kommt darauf an, ob man eine Spontangärung macht oder nicht. Aber ich denke mal, wir reden jetzt erstmal von der Reinzuchthefe. Ja. Dann muss ich das so vorstellen, dass die Hefe ja dann später zum Most dazugegeben wird und sie braucht im Prinzip, es ist wie bei uns beim Regen oder Nebel, sie braucht Kondensationskeime, damit sich die CO2 entbinden kann bei der Gärung. Mhm. Ja. Und die Hefe verstoffwechselt ja den Zucker. Und dann entsteht Ethanol und CO2. Und das CO2 ist gasförmig und das muss irgendwie rauskommen. Mhm. Und wenn da keine Keime, keine Kondensationskeime sind, also das sind die Trubstoffe dann eben, wo sie sich entbinden können, wo es dann ausperlt und wirklich aufsteigen kann, dann bildet sich um die Hefe herum eine sehr starke Konzentration an CO2 und die kann wiederum schädlich sein für die Hefe. Also die Hefe quasi an ihren eigenen Exkrementen stirbt. Mhm. Das passiert bei einem klaren Most. Deswegen dauert da die Angärphase viel länger. Mhm. Wenn wir etwas mehr Trubstoffe haben, geht das schneller, weil sich die CO2 leichter entbinden kann. Die Hefe ist wie so ein kleiner Raketenantrieb, dann wird wirklich durch den Most befördert und kann sich dann an diesen Trubstoffen der CO2 entledigen und ist dann vitaler und geht natürlich auch dann schneller in Gärung über. Und das muss sich der Winzer überlegen. Also eine der vielen Fragen, die er sich stellen muss. Ja. Was habe ich an Technologie und was möchte ich einsetzen? Und die Frage des Klärgrades, da scheiden sich auch die Geister. Die einen sagen, wenn ich eine klare Aromatik haben will, muss der Most sehr, sehr klar sein. Deswegen Kammerfilterpresse oder Flotation. Die anderen sagen, wenn ich das sedimentiere, habe ich eine interessantere Aromatik zum gewissen Teil. Manche gehen sogar so weit und sagen, ich kläre gar nicht vor. Es hat alles seine Berechtigung, es hat alles seine Vor- und Nachteile und es prägt auch die Stilistik. Mhm. Also je trüber der Wein, desto komplexer ist das Aroma, aber desto größer ist auch die Gefahr, dass viel Aromen gebildet werden. Mhm. So kann man das zusammenfassen. Mhm. So, und jetzt sind wir beim klaren Most. Also wir haben jetzt immer noch keine Hefe dazu gegeben.
Ja.
Jetzt stellt sich die Frage, in welches Gebinde gehen wir? Gehen wir in den Edelstahltank? Gehen wir ins Holzfass, also jetzt ins Stückfass in Franken 600 Liter oder 1200 Liter oder ins Halbstückfass 600 Liter? Mhm. Gehen wir in einen Beton ein? Gehen wir in eine Amphore? Mhm. Weil in die Amphore machen wir zumindest in der Landesanstalt nur Maischegärung bei Weißwein. Mhm. Und welche Hefe verwenden wir?
Wenn er in die Amphore geht, geht er schon... Das hätte man sich ja schon deutlich früher überlegen müssen.
Ganz genau.
Genau beim ersten Schritt.
Ganz genau.
Dann kommt der Wein einfach sozusagen, dann kommen die Trauben einfach in die Amphore.
Genau. Ja. Wobei da müsste man tatsächlich noch, oder sollte man abbeeren vorher. Mhm. Also wirklich die Rappen dann entfernen, weil ansonsten die grünen Tannine aus den Rappen zu stark extrahiert werden bei der Maischegärung.
Gut, dann können wir das mal außen vor lassen jetzt für den Prozess. Da können wir ja nachher nochmal drauf zurückkommen.
Genau. Ja. Und dann muss man sich überlegen, wenn wir das Gebinde ausgewählt haben, bei welcher Temperatur vergären wir? Das ist in der Regel so 16 bis 18 Grad, sage ich mal. Das sind so typische Temperaturen, manchmal drüber, manchmal drunter.
Für beide Arten, für Weiß und Rotwein?
Nein, Rotwein, nee,
Rotwein
ist
deutlich wärmer.
Ist deutlich wärmer, ist deutlich wärmer. Weil wir die Wärme auch nutzen, um die Farbstoffe zu extrahieren. Rotwein hat ja nochmal... Da spielt die Maischegärung ja nochmal eine andere Rolle. Da machen wir es ja, um die Farbstoffe und die Tannine zu extrahieren, weil die sich sonst nicht auslösen würden. Wenn wir beim Weißwein bleiben, ist es so, dass wir dann uns überlegen müssen, gebe ich eine Reinzuchthefe dazu oder mache ich eine Spontangärung? Mhm. Und wenn ich eine Reinzuchthefe dazugebe, welche Reinzuchthefe? Mhm. Da gibt es mittlerweile 300-400 verschiedene Produkte auf dem Markt und der Winzer muss wählen. Mhm. Und da machen wir hier an der Landesanstalt auch Versuche, dass wir einen Most nehmen, den auf 10-12 verschiedene Gebinde verteilen, dann eben die entsprechende Anzahl verschiedener Hefen dazugeben, mhm, und die Weine dann später im Frühjahr mit den Winzern verkosten. Und dann, mhm, schreiben wir auf oder wir untersuchen dann letztendlich, wie schnell verlief die Gärung. Wie hoch war der Nährstoffbedarf der Hefe? Denn die Hefe braucht ja auch für ihr Wachstum, braucht die Nährstoffe, die, mhm, im Most enthalten sind. Mhm. Und wenn sie nicht im Most enthalten sind, dann muss der Winzer sie dazugeben, weil ansonsten die Hefe nicht vernünftig gärt. Also sie kriegt nicht genügend Futter und dann sucht sie sich das woanders und baut Aminosäuren ab und setzt dann Schwefelwasserstoff letztendlich frei. Dann riecht es nach faulen Eiern, der Wein böxert. Mhm. Und um das zu verhindern, kann man...
Also das passiert, weil die Hefe nicht genügend Nährstoffe bekommt, ja, im Wein?
Genau. Also entweder läuft die Gärung zu schnell,
ja,
oder es sind nicht genügend Nährstoffe da. Mhm. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Hefe gestresst ist. Mhm. Und dann entsteht der Böxer. Wenn man das rechtzeitig merkt, kann man den auch bekämpfen. Dann kann man eben Nährstoffe geben.
Was wäre das dann?
Das ist ein Stoff, der nennt sich Diammoniumphosphat. Also es, mhm, ist ein Hefenährsalz sozusagen. Und aus diesem Salz kann sich die Hefe dann ihre Aminosäuren bauen, die sie dann für die Gärung braucht. Mhm. Also die Gärung ist ein enzymatischer Prozess. Ein Enzym besteht aus verschiedenen Aminosäuren, ist ja ein Protein. Mhm. Und diese Enzyme muss die Hefe ja bauen für sich. Und das, mhm, macht sie dann aufgrund des Grundstoffs Diammoniumphosphat. Mhm. Dann braucht die Hefe auch noch ein Vitamin. Mhm. Vitamin B1 brauchen wir Menschen auch. Das ist im Prinzip für den Stoffwechsel essentiell. Sorgt dafür, dass ein bestimmter Stoff in der alkoholischen Gärung dann gebildet werden kann. Genauso wie bei uns Menschen auch. Wenn wir einen Vitamin B1-Mangel haben, sind wir müde, träge, schlapp, weil einfach die Umwandlung von Pyruvat, das ist die Brennstraubensäure, bei uns im Organismus nicht funktioniert. Mhm. Und das ist bei der Hefe genauso. Ja. Also dieses Vitamin B1 sollte man auch zugeben, mhm, an der Stelle. Das macht man in der Regel aber schon vorher, zum Most dazu.
Also man schüttet wirklich Vitamin in den Most rein.
Mhm. Genau, also für die Hefe, damit die, mhm, Hefe gut versorgt ist. Mhm. Und das braucht die Hefe auch komplett auf. Wir reden da aber auch von sehr geringen Mengen. Also das, mhm, ist, das sind, wie viel waren es? Also Milligramm, das ist Milligramm-Bereich pro 1000 Liter. Mhm. Also wirklich, wirklich sehr wenig.
Und das ist ganz unabhängig davon jetzt, ob ich mich für Spontanvergärung entscheide eigentlich oder ob ich für
Na, ich denke, bei der Spontangärung versuchen ja viele wirklich nichts zu machen. Mhm. Ne, dass die Hefe mit den Dingen auskommt, die sie im Most vorfindet. Mhm. Und die Gärgeschwindigkeit bei der Spontangärung ist auch viel langsamer in der Regel als bei einer Reinzuchthefe, mhm, weil die Anzahl an Hefen zu Beginn noch gar nicht so groß ist. Die wächst ja erst mit der Zeit.
Ja.
Und bei der Reinzuchthefe machen wir einen Hefeansatz, also wir nehmen die Hefe, die ist ja gefriergetrocknet, füllen die dann mit warmem Wasser auf, dann füttern wir die mit Most, mit dem aktuellen Most und dann, mhm, hat man irgendwann ein Volumen von 3, 4, 5 Litern, das man zu seinem Gebinde dazu gibt und da hat man schon eine sehr große Hefeanzahl. Ach, und das, ja, sorgt einfach dafür, dass ein schneller Gärstart stattfindet und dass der Wein schnell in Gärung kommt. Und das hat man bei der Spontangärung nicht. Mhm. Bei der Spontangärung wachsen erst die wilden Hefen, mhm, die stellen dann irgendwann bei 4-5 Volumenprozent ihre Gärtätigkeit ein und dann übernimmt die Saccharomyces-Hefe, die auch die Reinzuchthefe dann ist. Das ist ja die Weinhefe, Saccharomyces cerevisiae.
Das heißt, diese wilden Hefen, die in der freien Natur vorkommen, im Weinberg, aber eben auch im Keller, die sorgen eigentlich nur für den Anschub.
Genau.
Prägen aber den Wein durchaus. Ne?
Ja, ja.
Also auch wenn man neutrale Reinzuchthefen nimmt und dagegen eine Spontanvergärung nimmt, kommen ja zum Schluss zwei doch sehr unterschiedliche Weine bei raus.
Genau, genau. Wobei das ganz unterschiedliche Gründe hat. Also es ist zum einen die unterschiedlichen Hefen, die man einsetzt, ganz klar, aber auch die wahrscheinlich auch unterschiedliche Mostbehandlung, weil man möchte den Most dann natürlich nicht so klar haben, weil man dadurch ja die Anzahl der wilden, natürlichen Hefen dann vermindert.
Ja.
Und deswegen ist der Most häufig drüber. Er braucht wesentlich länger, bis er angärt. Da finden auch schon andere Reaktionen statt im Wein. Abbau von Trubstoffen beispielsweise, die dann das Bouquet auch prägen. Und natürlich die Wildhefen, die andere Stoffwechselwege auch haben. Was im Übrigen auch eine große Gefahr ist. Also wenn wir, dann gibt es eine Wildtiefe, die heißt Clercura apiculata, und die kann, neigt dazu, bei so 10 Grad super gut zu wachsen, da fühlt die sich richtig wohl, aber sie erzeugt flüchtige Säure, bildet Essigsäure. Und da gibt es ja auch Grenzwerte im Wein, die nicht überschritten werden dürfen. Und das ist dann ein Riesenproblem. Also wenn man da in dem Bereich nicht aufpasst mit der Temperatur, man denkt, man hat den Wein gekühlt, da fühlt die sich wohl, legt los, erzeugt flüchtige Säure und dann kann man den Wein oder den Most verwerfen, weil er einfach
nicht mehr raus.
Weil man es nicht mehr rausbekommt. Genau. Und das ist dann auch die große Gefahr der Spontangärung beispielsweise. Also es ist nicht so, dass die Spontangärung, und deswegen heißt es ja Spontangärung, dass sie sehr gut kontrollierbar ist. Wenn man eine gute Flora hat, funktioniert das, mag das funktionieren, wenn man bestimmte Bedingungen einhält.
Ja.
Aber es ist noch lange keine Garantie. Also wenn Sie unterwegs sind, haben Sie ja sicherlich mit einigen Winzern schon gesprochen, wo jetzt noch das eine oder andere Gebinde rumzuckelt, wo man nicht weiß, schafft es das noch bis zum Ende oder schafft es das eben nicht.
Es gibt so den Begriff des Nachimpfens. Also ich kann, wenn ich jetzt, also es gibt natürlich Verfechter einer rein Spontangärungslehre sozusagen, die sagen, okay, wenn der Wein halt irgendwann aufhört, hört er auf, dann habe ich vielleicht einen halbtrockenen Wein, obwohl ich eigentlich einen trockenen haben wollte. Das kann ich mir wirtschaftlich ja nur unter bestimmten Voraussetzungen leisten, nämlich wenn ich eine Kundschaft habe, die das mitmacht. Andere sagen dann, nee, das kann ich mir nicht leisten oder das will ich auch nicht. Also ich möchte zwar diese spontanen Vergärungsnoten schon drin haben, aber wenn das Zeug nicht weiter gärt, dann schütte ich halt noch was hinterher.
Ja.
Wenn Sie aber jetzt sagen, im Prinzip übernimmt nachher sowieso dieser einzelne Gärstamm sozusagen, Hefestamm, die Weitervergärung, ist es dann egal? Also
Ich würde nicht sagen, dass es egal ist. Es gibt mittlerweile auch Präparate auf dem Markt, die, wo man zu Beginn eine Wildhefe dazu setzt. Wirklich, also eine Reinzuchthefe, aber eine Wildhefe sozusagen, die als Reinzuchthefe-Kultur gezüchtet wurde.
Ich kenne das, glaube ich, es gibt sogar Demeter-Betriebe, die Quarzhefen zum Beispiel, habe ich schon mal gehört. In der Champagne, Fleury beispielsweise, so ein alter Demeter-Betrieb, der hat so einen eigenen Hefestamm gezüchtet und vertreibt ihn tatsächlich.
Genau, das haben wir auch. Also es gibt eine Hefe, die heißt L'Alvin W, die wurde auch hier in Pfalz-Hüchheim selektiert. Die macht auch sehr fruchtige Weine. Ist aber eine Saccharomyces-Hefe, also wirklich die Weinhefe sozusagen. Ja. Und die Wildhefen kann man zu Beginn zusetzen, die arbeiten dann 1-2 Tage und dann kommt die Saccharomyces-Hefe, also die Reinzuchthefe dazu und dann macht die Endvergärung. Und es ist wirklich so, wie ich es ja vorhin gesagt habe, die haben einen Selektionsvorteil, dann bei höheren Alkoholgehalten sind die einfach stresstoleranter und gern dann bis zum Ende durch, während die Wildhefen in der Regel dann absterben und verdrängt werden. Und je nachdem, wie der Winzer das möchte, kann man das entsprechend beeinflussen. Also in den seltensten Fällen, wenn überhaupt, gärt die Wildhefe bis zum Ende durch. Vielleicht unter Laborbedingungen hat man es schon gemacht, aber im Betrieb wird immer zum Schluss eine Saccharomyces-Hefe übernehmen. Und wenn man sich die Beere anguckt, 9,9% der Mikroorganismen sind wilde Hefen und nur 0,1% ist Saccharomyces, aber die setzt sich am Ende immer durch, weil sie robuster ist zum Ende hin. Braucht zwar ein bisschen länger, bis sie dann startet, aber
Auch eben sozusagen im Stamm dieser wilden Hefen auch vorhanden. Die ist mit dabei, ja?
Die ist mit dabei.
Die ist mit dabei und okay, und die übernimmt dann irgendwann die Herrschaft sozusagen.
Genau. Weil einfach die Rahmenbedingungen dann dementsprechend gut sind für sie. Weil das Limitierende, muss ich das so vorstellen, die Hefen werden gestresst am Anfang. Also es ist ein sehr hoher Zuckergehalt da und der Zuckergehalt entwässert die Hefe. Also man ist ja immer bestrebt, so die, das kennt man vom vom Aufplatzen der Wurst im Kochwasser sozusagen. Ja. Nur im Wein ist es genau umgekehrt. Da wird der Hefe die Flüssigkeit entzogen. Während bei einer Wurst, die man kocht, die ist ja sehr salzig und das Wasser geht dann in die Wurst, weil man bestrebt ist, auf beiden Seiten dieser Wurstpelle, der Membran, die gleiche Konzentration zu haben, dann platzt die Wurst auf. Und bei der Hefe ist es so, dass das Wasser aus der Hefe dann in den Most gezogen wird, um die gleiche Konzentration herzustellen, um den Most zu verdünnen quasi. Das ist, nennt man Diffusion, diesen Prozess. Oder Osmose im Prinzip ist ja der osmotische Druck, der dahinter steht. Und das sorgt dafür, dass es die Hefe stresst. Das ist der osmotische Stress. Mhm. Dann spielt die Temperatur eine große Rolle, die Nährstoffversorgung, der Alkoholgehalt später während der Gärung, CO2-Gehalt spielt eine Rolle. Dann noch andere Faktoren wie, ja, vielleicht gibt es Hemmstoffe von anderen Mikroorganismen, die auf die Hefe einwirken. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Geflecht, was auf die Hefe einwirken kann oder einwirkt. Und je nachdem, welche Hefe sich da am besten durchsetzt, die macht es dann bis zum Schluss. Also es ist wirklich ein kleiner Krieg der Hefen im Wein. Mhm. Ist wirklich so. Ja, und wenn die Gärung dann zu Ende gebracht wurde, also wenn man sich für seine Hefe entschieden hat, dann geht es noch weiter. Also es ist jetzt noch nicht vorbei. Muss man sich die Frage stellen, möchte ich einen biologischen Säureabbau, also Umwandlung von von Äpfelsäure zu Milchsäure, ja oder nein? Und wenn, wie mache ich ihn? Lasse ich ihn spontan entstehen durch eine spontane Mikroflora, durch Milchsäurebakterien, die spontan vorhanden sind? Oder gebe ich ein Präparat dazu? Mache ich das während der Gärung parallel? Mache ich das nach der Gärung? Also das sind so Entscheidungen, die der Winzer dann treffen muss. Und gerade bei dem biologischen Säureabbau im Weißweinbereich ist es so, dass sehr viel schief gehen kann oder generell beim biologischen Säureabbau, weil der Wein dazu zunächst mal erwärmt werden muss. Also der biologische Säureabbau findet so bei 20 Grad statt. Und wenn man dann aber noch Restzucker hat, kann wiederum flüchtige Säure entstehen. Mhm. Es kann zu viel Diacetyl gebildet werden. Diacetyl ist ein Stoff, der nach Butter riecht, also wirklich der Aromastoff von Butter. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gemerkt, dass wenn man so einen BSA-Wein hat, dass der sehr laktische Aromen haben kann. Ja. Und manchmal auch wirklich wie zerlassene Butter riecht. Ja. Und das ist dann für den einen, einige mögen es, anderen ist es zu viel. Mhm. Und da muss der Winzer auch so seinen Weg finden. Wie macht er das? Mhm. Und gerade bei den spontanen Milchsäurebakterien ist es so, dass sehr, sehr viel schief gehen kann. Also der Wein kann anfangen zu mäuseln. Der Wein kann anfangen zäh zu werden, weil dann so viele Mikroorganismen entstehen, die bilden dann einen Biofilm und dann wird der Wein zäh. Und ist dann, ja, also ist man wirklich so, der zieht Fäden. Wenn der falsche Stamm da ist, also wenn einfach der falsche Mikroorganismenstamm da ist, spontan vorhanden ist. Deswegen sagen wir als Lehranstalt immer, wenn man einen BSA macht, dann sollte man immer Reinzuchthefen oder Reinzuchtbakterien in dem Fall sind ja Bakterien, das sind ja keine Hefen, nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Wobei, selbst da ist es nicht garantiert, dass es gut funktioniert. Es kommt auch auf den Schwefelgehalt drauf an, es kommt auf die Temperaturen drauf an, es kommt auf den pH-Wert des Mostes drauf an. Also Sie sehen, das ist, ist es nicht einfach so, man lässt den Wein machen, sondern das sind sehr viele Überlegungen, die sich der Winzer stellen muss.
Ich habe mal gehört, dass wenn man den Wein in ein Fass legt, in dem schon mal ein biologischer Säureabbau stattgefunden hat, dass eigentlich die Bakterien im Fass bleiben und der BSA praktisch automatisch wiederkommt. Ist das so?
Ja, also das Fass hat ja sehr viele Rillen und Ritzen. Ja. Das ist nicht nur beim BSA so, das ist übrigens auch bei der Gärung so. Mhm. Und wenn Sie mal eine Spontangärung gemacht haben, auch in einem Fass, und zum Ende setzen sich ja die Saccharomyzeten durch, dann klappt die nächste Spontangärung klappt viel besser, weil da immer Reste an Hefen da sind.
Das heißt, ich kann schon sozusagen meine Kellerflora in eine Richtung bringen, auch wenn ich, es ist ja, also auch in alten oder renommierten Betrieben, die bauen einen neuen Keller im Zweifelsfall. Mhm. Vorher hatten sie diese ganze Flora da und im neuen Keller im Zweifelsfall nicht.
Genau, da braucht es wieder Jahre.
Muss ich die wieder aufbauen.
Genau. Und es ist eben die Frage, welche Präparate verwendet wurden im Keller. Wenn einmal Reinzuchthefen an irgendeiner Stelle verwendet wurden, findet man die eigentlich im ganzen Keller wieder. Mhm. Also das überträgt sich durch die Luft, das überträgt sich durch, dann tropft es mal irgendwo hin, ne? Wenn der Wein umgepumpt wird, der Most umgepumpt wird, dann tropft es mal irgendwo hin, dann verbreitet es sich da. Also das sind Mikroorganismen und die lassen sich durch die Menschen nicht unbedingt bändigen.
Die schwirren sowieso hier überall rum.
Genau, ganz genau. Und dann hat man das an dem einen Gebinde dran, man hat es vielleicht an den Händen und die fallen dann in ihr Paradies, in ihr Futterparadies und können sich vermehren. Und das ist, die wollen ja auch nur überleben.
Ja.
Das ist,
und sie sind sehr zäh.
Sie sind sehr zäh, das auf jeden Fall. aber auch sehr empfindlich. Also kommt eben drauf an. Hm. Bei der Gärung zum Beispiel ist es so, dass man zu Beginn stellt man ja die Temperatur auf einen bestimmten Wert ein. Dann legt die Hefe los, sie gärt und im letzten Gärdrittel, wo nicht mehr so viel Zucker da ist, wo relativ viel Alkohol da ist, da macht man in der Regel dann die Kühlung aus. Also bei der Gärung entsteht ja Wärme, deswegen kühlt man ja, einfach damit das Gebinde nicht zu warm wird. Aber wenn man dann am Ende noch weiter kühlen würde, wäre das ein zusätzlicher Stressfaktor für die Hefe und die Hefe würde dann irgendwann die Gärtätigkeit einstellen. Deswegen schaltet man am Ende in der Regel die Kühlung aus, lässt das Gebinde etwas wärmer werden, wobei viel wärmer wird es dann nicht mehr, weil bei der Gärung nicht mehr so viel entsteht. Und dann kann die Hefe auch bis zum Ende durchgären. Und würde man die Kühlung anlassen, wäre es wieder ein zusätzlicher Stressfaktor und die Hefe würde vielleicht einen Rest süßen Wein produzieren. Mhm. Also das sind auch Überlegungen. Deswegen muss der Winzer auch jeden Tag wirklich schauen, wie ist die Temperatur meines Gebindes, wie stark war die Abnahme, die Zuckerabnahme. Also der misst dann halt die Öchsle gerade. Kann er sehen, okay, von gestern auf heute waren es 10 Grad Öchsle und heute hat er nur 2 gemacht, es stimmt irgendwas nicht. Also dann flacht die Kurve ab, dann weiß er, dann riecht er mal, böxert der Wein, dann kann er eventuell Nährstoffe geben. Oder er geht mit der Temperatur höher und nimmt da einen Stressfaktor raus. Mhm. Und das ist dann die tägliche Arbeit. Wirklich Gärkontrolle, sensorische Kontrolle, wie kann ich eingreifen? Und Winzer, die sich sehr, wir haben ja vorhin unten bei uns im Keller diese elektronische Steuerung gesehen, da entfällt ja die Sensorik komplett. Mhm. Und viele verlassen sich dann drauf und denken so, ach naja, die Gärkurve sieht jetzt gut aus, lassen wir mal so. Aber das ist Druckschluss. Man muss immer verkosten, muss immer am Tank stehen, riechen und dann entwickelt man auch ein Gefühl für den Wein. Mhm. Und das ist das, was auch die großen Winzer machen. Die kennen ihre Weinlagen, die kennen die Probleme, die wissen, wo sie eingreifen müssen und sie wissen auch, was sie tun. Und wenn man einfach nur nach stupiden Messwerten geht, dann
kommt man nicht wirklich weiter.
Dann kommt man nicht weit. Mhm. Das stimmt. Weil es jedes Jahr anders ist. Auch die Empfindung ist jedes Jahr anders. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Jahrgang 2012 im Weißweinbereich lagen Säurewerte so um die 5,5 Gramm Gesamtsäure im Wein. Und im Jahrgang 2013 hatten wir Werte von 6,5. Mhm. Und die haben aber vom Säureeindruck identisch geschmeckt. Obwohl der eine analytisch mehr Säure hatte als der andere. Aber von der Sensorik, vom Verkosten her, hat man keinen Unterschied geschmeckt vom Säureempfinden. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, ein Wein muss immer 5,5 Gramm Säure haben und der Winzer handelt danach, dann kann man auch über das Ziel hinausschießen. Dann hat er vielleicht zu wenig Säure. Mhm. Und deswegen muss man immer den Kontext sehen. Immer den Jahrgang sehen, immer den Wein, die Rebsorte sehen, wo es dann auch passt. Deswegen bin ich auch kein Freund von den Etikettentrinkern, sage ich mal, die immer, ich möchte jetzt einen Wein haben, der 6 Gramm Säure hat beispielsweise und der darf nur 3 Gramm Restzucker haben oder muss ganz trocken sein oder er muss 7 Gramm Restzucker haben. Es kommt immer drauf an. Mhm. Es kommt immer auf die
Zusammensetzung an. Genau. Komponenten an. Welchen Stellenwert hat denn der pH-Wert eigentlich dabei?
Der pH-Wert ist ganz am Anfang wichtig für den im Mostbereich schon, wie sauber die Gärung ablaufen kann. Je höher ein pH-Wert ist, also umso weniger Säure man hat, desto mehr ist Tür und Tor geöffnet für andere Mikroorganismen und für unerwünschte Nebenreaktionen, also Entstehung flüchtiger Säure beispielsweise. Milchsäurebakterien können wachsen. Beim BSA ist es ganz wichtig, da muss der pH-Wert etwas höher sein, weil ansonsten die Milchsäurebakterien nicht arbeiten. Alles unter einem pH-Wert von 3,4 macht es den Mikroorganismen dann recht schwierig. Mhm. Ja, das ist, kennen wir ja auch. Wir haben auch unseren Wohlfühlbereich, unsere Temperatur, wo wir uns wohlfühlen. Mhm. Und so ist es eben auch bei den Mikroorganismen. Die haben ihren pH-Wertbereich, wo sie sich wohlfühlen. Und auch die Wirksamkeit der schwefligen Säure, also SO2, hängt vom pH-Wert ab. Je niedriger der pH-Wert ist, desto besser wirkt die schweflige Säure, weil sie einfach einen anderen Ladungszustand hat. Mhm. Das geht jetzt schon recht weit in die Chemie, aber es ist wirklich so. Und die kann dann besser, bei niedrigem pH-Wert kann die besser in die Zellen eindringen der Mikroorganismen und sie dann am Wachstum hindern. Mhm. Und je höher der pH-Wert ist, desto mehr SO2 braucht man, um den gleichen Effekt zu erfüllen, wie jetzt zum Beispiel, wenn der pH-Wert 0,2 geringer wäre. Mhm. Und das ist wirklich der pH-Wert, der am Anfang eine große Rolle spielt. Deswegen raten wir den Winzern auch immer, bestimmt den pH-Wert. Das ist ganz, ganz wichtig, um zu wissen, wie müsst ihr handeln. Wenn der pH-Wert jenseits von 3,4, 3,5 ist dann und der Most auch noch sehr warm ist, dann kann sehr viel schief gehen. Also da kann wirklich flüchtige Säure entstehen und da muss man dann entweder durch Kühlung oder entsprechende SO2-Gabe handeln, um den Wein zu retten.
Mhm. In größeren Betrieben oder in wirklichen Großbetrieben, Wein ist ja nun, kann ja auch in geradezu industriellen Komplexen hergestellt werden, hört man immer häufiger, dass auch Enzyme eingesetzt werden in einem bestimmten Prozess wahrscheinlich, also im Gärprozess wahrscheinlich schon. Ne?
Ja.
Welche Bedeutung haben die?
Also die Hefe selbst hat ja bestimmte Enzyme in ihrer Ausstattung, ist ja ein Lebewesen, so wie wir auch, und die Enzyme können verschiedene Wirkungen haben. Also ein sehr gängiges Enzym ist eine Pektinase. Pektinase heißt, dieses Enzym spaltet Pektin, sorgt dafür, dass die Beerenhaut aufgeschlossen wird und dass wir aus der Traube einfach einen besseren Saftablauf haben auf der einen Seite, dass wir mehr Most kriegen und dass sich der Most schneller klärt. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, dass das Pektin ein Netz ist im Prinzip, was die Trubstoffe auch gefangen hält, auffängt. Und dieses Netz zerschneidet das Enzym und dann können die leichter zu Boden sinken und auch leichter, der Wein kann sich dann leichter klären. Also das ist die Pektinase, die wird sehr gängig eingesetzt, auch bei der Sedimentation. Also es beschleunigt einfach die Sedimentation.
Ist also ein durchaus übliches Zugabemittel auch.
Ja? Es ist ein übliches Zugabemittel, aber die Trauben haben das auch selbst,
ach diese so, Pektinase.
Die haben das auch selbst. Das auch selbst. Mhm. Nur über Zugabe von einer Pektinase kann man dann den natürlichen Prozess beschleunigen. Mhm. Deswegen braucht man ja beim Silvaner die Maische-Standzeit, damit die natürlichen Pektinasen den Silvaner aufschließen. Und wenn man dann noch hergeht und sagt, ich helfe da noch ein bisschen nach, dann beschleunigt man den Prozess. Das sorgt einfach dafür, dass die Beerenhaut besser aufgeschlossen wird und dass sich der Most besser klärt. Mhm. Dass es einfach schneller gehen kann, dass der Most in Gärung kommt, um auch wieder die Gefahr der Angärung zu minimieren beispielsweise. Mhm. Dann gibt es Enzyme im Bereich des Aromas. Also man muss sich das so vorstellen, in der Beere selbst, also insbesondere bei Müller-Thurgau, Bacchus, gibt es verschiedene Aromastoffe, also die Terpene, die man dann wahrnimmt, auch die sehr blütige Aromen, Zitrusaromen, dafür sind die verantwortlich, die sind in der Beere selbst an Zucker gebunden. Mhm. Und dieser Zucker sorgt dafür, dass sie nicht entweichen können.
Ja.
Und das Enzym, was man dann zusetzen kann, ist eine Beta-Glucosidase, weil die Beta-Glucose an den Aromastoff gebunden ist. Die Beta-Glucosidase schneidet quasi den Zucker ab und dadurch können diese kleinen Moleküle dann entweichen. Die sind dann flüchtig und dadurch, dass der Zucker da nicht mehr dranhängt, sind sie leichter und können dann entweichen. Das findet auf der einen Seite natürlich statt, braucht aber Zeit über die Lagerung. Mhm. Und wenn man Enzyme dazu gibt, geht es schneller. Das heißt, bei Weinen, die man relativ jung trinkt, könnte man das dazugeben, um diesen natürlichen Prozess der Aromaentstehung dann etwas zu beschleunigen. Mhm. Weil die Kunden natürlich immer früher Weine trinken wollen. Die wollen ja sofort im Januar wollen sie den letzten Jahrgang haben. Ne? Wenn wir jetzt sagen, ja, der 2014er...
Das ist die Pest, aber es ist so.
Es ist leider so. Ja. Und um darauf zu reagieren, um die Natur zu beschleunigen, werden eben diese Präparate eingesetzt.
Also ein Wein, also der im Oktober in den Keller kommt und im Januar schon verkauft wird, kann ich eigentlich fast nur noch mit beschleunigten Verfahren irgendwie fertig kriegen.
Ja.
Das geht gar nicht anders.
Also es ist wirklich so, da muss man an den verschiedenen Schrauben einfach drehen. Man filtriert ihn zu früh, man stabilisiert ihn zu früh. Also es geht ja auch um die Säurestabilisierung, Weinsteinstabilisierung, das ist ja auch so ein Punkt. Da muss man nimmt dem Wein die Zeit, die er eigentlich braucht. Und deswegen ist er hinten heraus auch nicht so lange lagerfähig, weil man ihn einfach vorher so malträtiert hat. Aber das ist leider die Kundenerwartung, dass man die Weine so früh auf den Markt bringt. Das ist das Konstrukt drumherum. Pro Weintermin im März beispielsweise, da müssen die Weine stehen, auch die großen. Und da muss man einfach, da haben die Winzer einen ungeheuren Druck. Das ist schade.
Ja. Das ist wirklich schwierig.
Was gibt es noch für Enzyme? Also es gibt noch, gerade wenn Fäulnis im Spiel war, gibt es noch eine Glucanase und Der Botrytis-Pilz sorgt dafür, dass ein Polysaccharid entsteht, was später dafür sorgen kann, eben das Glucan, was später dafür sorgen kann, dass der Wein sich nicht mehr filtrieren lässt. Mhm. Und um dieses Polysaccharid, also auch wieder so eine Netzstruktur im Prinzip zu zerschneiden, braucht man die Glucanase. Mhm. Die könnte man zusetzen. Ist aber auch wiederum natürlich enthalten im Wein, also wenn man ihm dann wieder Zeit gibt, dann kann das auch auf natürlichem Wege dann vonstatten gehen, dass es nicht zu Filtrationsproblemen kommt. Aber wenn man früh füllen möchte, dann braucht man dann wahrscheinlich die Glucanase.
Wenn wir jetzt im Keller nochmal weitergehen, wir waren sozusagen bei der Entscheidung BSA oder nicht BSA. Mhm. Ein BSA führt später dazu, dass man ein deutlich weicheres, cremigeres Mundgefühl hat, weil die Milchsäurebakterie eben viel cremiger ist als so eine harsche Apfelsäure.
Genau.
Das heißt, wenn ich mich gegen den BSA entscheide, habe ich einen deutlich säurebetonteren, frischeren Wein. Und für ein BSA entscheide ich mich ja normalerweise auch, wenn ich das in Kombination mit einem Holzfassausbau mache.
Genau, genau.
Also ein Edelstahlausbau, also ich sage mal ein reduktiver Edelstahlausbau zusammen im BSA wäre eigentlich Unsinn, oder?
Würde nicht passen von der Stilistik her, würde es einfach nicht passen. Ja. Weil die Cremigkeit nicht zu der Frische und zur knackigen Säure von diesem reduktiven Stil passt, meiner Meinung nach.
Ja.
Also es ist immer meistens schon in Verbindung mit Barrique-Ausbau. Also im Bereich Chardonnay kennt man das, Weißburgunder, Silvaner auch. Also da arbeitet man viel mit dem biologischen Säureabbau im Premium-Bereich. Ja. Weil es eben nicht jedermanns Sache ist. Mhm. Das ist wirklich so. Und danach muss man sich dann einfach die Frage stellen, wie mache ich es mit dem ersten Abstich? Also die Hefe ist ja, die Gärung ist vorbei, die Hefe sackt dann zu Boden, dann hat man das Hefelager und dann würde man ja weitermachen, dass man den ersten Abstich durchführt.
Ich kann, wenn ich noch ein stärker hefig cremiges Mundgefühl später haben will, kann ich eine sogenannte Batonnage machen. Das heißt, ich rühre die Hefe immer mal wieder auf, damit sich der Wein mit der Hefe immer mal wieder verbindet.
Genau, die Hefe löst sich dann auf, das nennt man Autolyse, also die stirbt ab und löst sich auf und gibt dann ihrerseits Proteine in den Wein ab, Mannoproteine, und die sorgen dafür, dass wir einfach noch eine schöne Cremigkeit in den Wein bekommen. Es funktioniert aber nur, wenn die Hefe gesund war, also wenn sie vorher nicht geböxert hat beispielsweise, wenn das Lesegut sauber war. Also wirklich nur bei hochwertigen Weinen. Wenn man das macht bei einem einfachen Wein, der einfach nicht den Körper, nicht die Struktur hat, auch nicht den Alkoholgehalt hat, dann wirkt das aufgesetzt und dann passt das auch wieder nicht dazu. Man kann auch sagen, okay, ich ziehe den Wein jetzt von der Vollhefe ab, mache den ersten Abstich, wenn die Hefe nicht gut ist, und gebe dann im zweiten Schritt nochmal eine Batonnage-Hefe dazu.
Die kriege ich auch in Tüten.
Ja, die gäbe es auch.
Okay.
Oder man nimmt einen Wein, der gut durchgegoren ist, nimmt die Hefe aus einem anderen Tank und gibt die Hefe dann dazu als Batonnage-Hefe, wo man weiß, dass es eine gesunde Hefe war, die sensorisch einwandfrei ist. Das kann man auch machen. Machen auch viele Winzer. Weil es kostet natürlich auch Geld. Also Hefeprodukte sind dann schon relativ teuer. Und wenn man das Geld sparen will und man hat die Hefen im anderen Tank, dann nimmt man die. Also bei der Weinwirtschaft ist es ja so, nicht so wie bei den Brauern, die haben ja immer ihre Zyklen und nehmen dann die Hefe immer wieder neu, die züchten ihre eigene Hefe und in den nächsten Ansatz geben sie dann die Hefe dazu, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Bei den Winzern ist es allerdings nur einmal im Jahr und ein Jahr die Hefe aufzubewahren, das funktioniert nicht. Mhm. Aber gerade für die Batonnage kann man die Hefe dann wieder verwenden, das würde funktionieren. Da muss man eben entscheiden, ja, Batonnage, ja oder nein, möchte ich das haben oder nicht. Dann ein ganz wichtiger Punkt, Eiweißstabilisierung. Der Kunde möchte ja, dass sein Wein klar auf die Flasche kommt. Also er soll keine Trübung haben, er soll keine Ausflockungen haben. Und die Eiweißstabilisierung ist wichtig, um zu verhindern, dass der Wein bei höheren Temperaturen trüb wird. Wenn man das nicht macht und der Kunde lagert den Wein und der Verbraucher lagert den Wein neben seinem Backofen in der Küche, wahrscheinlich noch eine Dachgeschosswohnung, da kann es sein, dass bei Temperaturen über 30, 35 Grad der Wein trüb wird. Und dann sagt der Kunde, was hast du mir da gegeben? Das kann ja wohl nicht sein, der ist trüb. Obwohl es sensorisch jetzt keinen Einfluss hat, aber der Kunde möchte das nicht, deswegen muss der Winzer eingreifen und den Wein stabilisieren. Und das macht er mit Bentonit. Das ist ein Mineral und das holt dann die Eiweiße daraus. Das bindet die Eiweiße quasi über unterschiedliche Ladungen, ist wie so ein Magnet, und es holt dann die Eiweiße raus, es wird dann abfiltriert und dann ist der Wein eiweißstabil. Muss man nicht bei jeder Rebsorte machen, aber es gibt Jahre, hängt auch ein bisschen vom Reifezustand ab, wo das nötig ist. Und gerade wenn man weiß, man hat sehr lange Transportwege, wo dann durchaus mal Wärme eine Rolle spielen kann, der Wein soll lagerfähig sein, dann muss man das machen. Mhm. Weil der Kunde es einfach erwartet, dass der Wein klar ist.
Ja.
Dann andere Baustelle, Weinsäure, Weinstein, kennen Sie auch. Ist jetzt für den aufgeklärten Verbraucher, sage ich mal, wenn er Weinstein in der Flasche findet, weiß er, dass es nichts Schlimmes. Im Gegenteil, das ist eher ein Qualitätskriterium, weil es heißt, dass sich der Winzer einen massiven Eingriff in den Wein gespart hat. Die Weinsteinstabilisierung wird so gemacht, dass der fertige Wein dann ganz extrem runtergekühlt wird auf möglichst niedrige Temperaturen. Das kann man machen, dass man entweder den Tank rausstellt bei Minustemperaturen oder aber über eine eigene Kühlung intern runterkühlt. Und durch die kühleren Temperaturen ist der Weinstein weniger löslich und fällt dann aus. Und dann haben wir die Kristalle, die schmecken nach nichts, wenn Sie es mal probiert haben.
Ja,
und das ist, manche Leute denken ja, es ist Zucker, dass da Zucker im Wein ist, aber es ist dann tatsächlich Weinstein. Aber diese massive Abkühlung sorgt zum Beispiel dafür, dass sich mehr Sauerstoff im Wein lösen kann. Dann wird der Wein ja auch noch zusätzlich filtriert. Das ist ja auch nicht gut, weil es geht immer mit einem Aromaverlust einher. Es wird mehr Sauerstoff eingetragen, das heißt, der Wein altert dann auch schneller. Und deswegen muss man sich halt überlegen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Wenn man dem Wein mehr Zeit geben würde, würde sich das wahrscheinlich auch über die Zeit ein bisschen mehr relativieren. Aber gerade diese früh gefüllten Weine, die werden so gequält, so malträtiert über die Filtration, über die Weinstellstabilisierung, die Eiweißstabilisierung, das macht sich dann auch bemerkbar. Also gerade ganz frisch nach der Füllung werden die Weine auch irgendwann füllkrank. Die haben dann wirklich so eine Aromadelle. Man weiß noch nicht genau, woran das eigentlich liegt, aber man kann wirklich beobachten, dass die Qualität der Weine dann rapide abfällt und erst so nach einigen Wochen wieder zunimmt. Dass sich der Wein wieder stabilisiert hat, wieder erholt hat von diesem massiven Eingriff. Und das sind so die gängigsten Verfahren. Und ganz zum Schluss, vor der Füllung geht es noch darum, wie viel Restzucker brauche ich? Möchte mein Kunde einen etwas süßeren Wein haben, dann kann man noch die Süße einstellen über Süßreserve. Also man bewahrt sich immer einen Teil des Mostes, den man zur Gärung ansetzt, als Süßreserve auf.
Muss das weinbaurechtlich gesehen sozusagen der Most sein, der auch vorher, also vom gleichen Wein?
Oder es muss die gleiche Qualitätsstufe sein. Also wenn man einen Spätlese hat, muss es ein Spätlesemost sein. Wenn man ein Kabinett hat, muss es ein Kabinettmost sein. Teilweise auch bei wirklich, wenn wir sagen Weißherbst beispielsweise, da muss es auch die gleiche Rebsorte sogar sein. Aber ansonsten nur die gleiche Qualitätsstufe. Das ist geregelt. Und dann geht's, die Säure muss natürlich auch harmonisiert werden. Also wenn alles gut läuft und das gut geklappt hat, dann muss man nichts weitermachen. Aber manchmal muss man Säure und Süße noch etwas einpassen, bevor der Wein dann letztendlich gefüllt wird, um einfach die Harmonie herzustellen. Wo kann der Winzer noch eingreifen? Im Bereich der Rotweine, Gerbstoffharmonisierung. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Diese berühmte Geschichte mit dem Eiweiß im Bordeaux.
Ja.
Das macht man, um die Gerbstoffe rauszunehmen, zu harmonisieren. Muss man jetzt aber auch, wenn man diese Produkte einsetzt, kennzeichnen auf dem Etikett. Also da steht dann wirklich drauf, enthält Milch oder enthält Ei. Und
das ist aber jetzt neu, ne?
Das ist neu seit 2012.
Also die Sulfite, die Schwefel, die müssen schon, ja seit schon lange drin sein.
Und die Allergenkennzeichnung enthält Ei, enthält Milch. Das ist neu aus 2012, meine ich, Mitte 2012 wurde das eingeführt. Habe ich persönlich aber noch auf keinem Wein gesehen.
Mir ist es ehrlich gesagt auch noch nicht aufgefallen, ja.
Aber da ist auch im Hintergrund läuft da recht viel, also dass eben die Gerbstoffschönung mittels Casein beispielsweise, da geht man jetzt auf Casein ist ein Protein aus der Milch und da geht man mittlerweile auf Erbsenproteine beispielsweise, die nicht allergen sind.
Okay, und die muss man dann auch nicht mehr deklarieren.
Die muss man dann auch nicht deklarieren, genau. Das ist also. Wobei gerade diese Allergenkennzeichnung, ich bin ja von Haus aus Lebensmittelchemiker und sehe ich persönlich relativ kritisch, weil sie die Verbraucher verunsichert, in meinen Augen. Also es ist tatsächlich wissenschaftlich in keinster Weise nachgewiesen, dass wirklich, auch wenn Spuren dieser Allergene enthalten sind, dass da jemals ein Mensch drauf reagiert hat im Wein. Bei anderen Lebensmitteln ist es sicherlich anders, aber im Weinbereich hat man, es wurden ja Studien durchgeführt und eine Dame hat mal in einer Studie auf einen Wein reagiert, der, glaube ich, Casein enthielt, oder nein, Ovalbumin, also das Eiweiß, der war gerbstoffgeschönt und hatte ein leichtes Kratzen im Hals verspürt in der Studie. Mhm. Zwar reproduzierbar, immer bei diesem Wein, aber so eine richtig, dass es irgendwie lebensbedrohlich wurde, gab es weltweit keinen einzigen Fall, der irgendwie dokumentiert ist. Mhm. Also vor dem Hintergrund muss man das sehen. Mhm. Das ist so, ja, das Spannende. Und wie geht es dann weiter? Ganz zum Schluss, SO2-Gabe. Mhm. Wie viel SO2 braucht der Wein? Muss der Wein, kriegt der Wein noch Ascorbinsäure, also Vitamin C, um ihn jugendlich frisch zu halten? Mhm. Gerade bei den jungen Weinen, die schnell konsumiert werden, die kriegen in der Regel noch ein bisschen Ascorbinsäure, ein bisschen Vitamin C, das dafür sorgt, dass der Wein nicht so schnell oxidiert.
Okay.
Das kann man dann auch noch verwenden. Ist aber auch, ne, Vitamin C, da freuen wir uns ja immer, wenn wir dann keine Zitrone essen müssen, sondern vielleicht einen Wein trinken, um dann unseren Vitamin C-Gehalt aufzubauen. Aber so viel ist auch nicht drin. Also.
Wir kennen den Ausbau im Edelstahl und wir kennen den Ausbau im Holz. Was für Rotwein auch durchaus schon lange gemacht wird, ist der Ausbau im Beton, also in Betonwannen. Ja. Was aber ein ziemlich neues Phänomen ist, ist das Betonei. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte. Wir haben als Landesanstalt 2008 angefangen, da Versuche zuzumachen. Da haben fränkische Winzer, also das Weingut am Stein, der Rainer Sauer und die Gebrüder Baldauf, haben sich diese Betoneier zugelegt. Und das Landesamt für Gesundheitsschutz und Lebensmittelsicherheit hier in Würzburg hat denen dann auferlegt, sie müssen nachweisen, dass dieses Gebinde auch für die Weinbereitung geeignet ist. Mhm. Und warum haben die das gemacht? Man sagt, die Eiform ist eine ganz besondere Form. Es ist überall der goldene Schnitt. Also wenn man sich so ein Ei konstruiert vorstellt, ist es wirklich so, dass man ja unten einen Kreis hat, die Rundung unten und die Rundung oben. Mhm. Und diese beiden Kreise stehen im Verhältnis ungefähr 1:2, also im goldenen Schnitt zueinander. Und es soll angeblich die perfekte Form sein.
Der Wein schwingt im, sozusagen in dieser Form, ne?
Genau, also Strahlungen werden abgeleitet, gehen nicht durch den Wein und es ist eine sehr harmonische Form. Angeblich soll die Gärung auch besonders harmonisch in diesem Gebinde sein. Beton soll angeblich atmen.
Aber ist das nicht, sagen da Baubiologen nicht eher,
Beton atmet nicht. Also das ist auch nachgewiesen, da geht kein Sauerstoff durch. Mhm. Und ja, allein die Struktur und die Form und diese Atmungsaktivität, sagen viele, macht den Wein ganz besonders. So, wenn man den Wein jetzt verkostet, wir haben ihn auch hier, können wir gerne später verkosten, ist es tatsächlich so, dass der Wein anders schmeckt. Also insbesondere dieser Silvaner und der Silvaner, die wir jetzt hier haben, die sind beide aus dem gleichen Traubenmaterial, der eine im Edelstahl, der andere im Betonei. Mhm. Und der Betonei-Wein ist einfach schlanker, ist filigraner, ist nicht so breit, nicht so fett wie der Silvaner aus dem Edelstahl. Und das liegt hauptsächlich daran, dass natürlich der Beton mit dem Wein reagiert. Wir haben Kalk, spielt eine große Rolle, und das reagiert mit der Weinsäure im Wein und zu Calciumtartrat und es fällt aus. Das heißt, der Wein wird entsäuert, ihm wird Säure genommen. Mhm. Und um das zu verhindern, muss man das Betonei vorher mit einer Weinsäurelösung stabilisieren, dass sich quasi eine Weinsteinschicht auf der Innenseite bildet, denn das Betonei ist innen nicht beschichtet, das ist der blanke Beton. Bei den Betontanks früher war ja noch eine Glaskeramikschicht drauf, aber jetzt ist das wirklich der blanke Beton. Und damit man einfach verhindert, dass der Beton angegriffen wird, muss man erstmal eine Weinsteinschicht aufbauen. Mhm. Und dann hat man natürlich diese Poren und in den Poren können sich natürlich auch die Hefen gut festsetzen, die CO2 wird gut entbunden, also es hat schon einen Einfluss auf die Gärkinetik, garantiert. Mhm. Es isoliert ja auch relativ stark, der Beton. Das heißt, die Wärme kann auch nicht so leicht nach außen dringen. Das Gebinde wird wärmer, je nachdem, ob man es kühlt oder nicht. Ändert sich dadurch auch die Charakteristik des Weines. Und das sind so die Hauptargumente, die man hat, warum der Wein aus dem Betonei dann anders schmeckt. Und letztendlich ist es eine Geschmackssache. Ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz gut, ob man jetzt nun den Beton braucht. Ja, also, das muss der Winzer selbst entscheiden.
Ich habe da auch irgendwie ein seltsames Gefühl zu. Also,
was sind Ihre Ängste?
Bitte?
Was sind Ihre Ängste?
Also, Nach meinen Informationen hat Beton eine gewisse Radioaktivität. Das heißt, man hat diesen super hochfeinen Portlandien, wo ich schon mal ein Problem mit hätte.
Ja.
Und zum anderen, also ich würde mir auch keinen Wein aus einem Betonglas oder einem Betonbecher irgendwie trinken. Ja? Also ich finde
genau, also
das Material einfach sehr, sehr ungewöhnlich, um einen Wein zu bereiten tatsächlich, ja. Oder zu lagern.
Das stimmt. Also zur Radioaktivität kann ich nichts sagen. Ich weiß, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, wo der Beton herkommt, ist die Strahlung mal intensiver, mal weniger intensiv. Mhm. Allerdings hat der Wein auch eine recht kurze Kontaktzeit mit dem Beton. Also ist er ja nicht Jahre drin, sondern wirklich nur zur Gärung und vielleicht ein, zwei Monate danach. Was besprochen wurde, ist Übergang von Schwermetallen beispielsweise, weil Eisen ist enthalten, ob das eine Rolle spielt, ob das den Wein beeinflussen kann. Und da haben unsere Untersuchungen gezeigt, dem ist nicht so, wenn man den Wein komplett im Betoneifer gärt und ihn dann vielleicht im Mai, Juni wieder rausnimmt und füllt. Mhm. Legt man aber reinen Wein rein, nur zur Lagerung, dann wird der Beton sehr stark angegriffen. Deswegen das Beispiel, was Sie gerade sagen, Sie würden es auch nicht aus einem Betonbecher trinken, würde ich auch nicht machen. Mhm. Aber da haben wir eine ganz andere Situation. Weil wir dann nämlich den fertigen Wein haben, da haben wir keine Weinsäureschicht drauf, da wird der Beton unmittelbar angegriffen. Mhm. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, ist, dass die Hefe während der Gärung die Stoffe adsorbiert, die vom Beton in den Wein, in den Most übergehen. Also die Hefe ist da so ein Schwamm, der quasi alle Metalle, die dann übergehen, adsorbiert und die Hefe wird dann später abgetrennt und abfiltriert. Und wenn man die Hefe dann untersucht, dann kann man schon feststellen, dass da mehr Schwermetalle übergegangen sind, aber die sind alle in der Hefe, weil die Hefe die aufsaugt. Und im Wein, analytisch, hat man später keinen Unterschied, ob er im Betonei war oder im Edelstahltank. Also da hat man keine erhöhten Werte festgestellt. Und deswegen machen wir auch diese Untersuchung, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen, dass da wirklich nichts passiert. Also vor dem Hintergrund sollte man sich meines Erachtens nach keine Gedanken machen. Also wird es auch gut dokumentiert. Und die Betriebe haben ja nur deswegen auch die Erlaubnis bekommen, das hier zu verwenden.
Zumindest sozusagen in Versuchsausbau,
ja. Ganz genau. Zumindest hier in Franken. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern gehandhabt wurde, aber das wurde intensiv wissenschaftlich begleitet von uns. Andere Geschichte ist Amphore. Mhm. Bei der Amphore ist es so, das ist ja ein Tongefäß und das ist auf der Innenseite mit Bienenwachs beschichtet. Da findet kein Austausch statt. Das konnten wir noch nicht beobachten, dass da irgendetwas ausgetauscht wird.
Mhm. Und das ist immer so bei Amphoren, dass die
unseres Wissens nach schon
von innen beschichtet sind.
Ja. Weil ansonsten, du kennst ja von Blumentöpfen, wenn es in der Flüssigkeit rein, ist ja ein gebrannter Ton,
es läuft durch.
Und das möchte Winzer natürlich nicht. Nee. Also es ist schon dicht durch die Behandlung mit Bienenwachs. Das ist wirklich eine Barriere, die aufgebaut ist. Und es bildet sich dann auch eine Weinsteinschicht drauf. Also es ist wirklich hermetisch abgeriegelt sozusagen. Und bei den Amphoren machen wir es zum Beispiel so, wir lassen die nie leer stehen. Also wir nehmen den Wein raus und füllen dann sofort die neue Maische rein und dann beginnt der nächste Zyklus. Also die steht nie leer. Mhm. Und deswegen wird diese Bienenwachsschicht auch nicht irgendwie abgeschrubbt oder sonstiges, sondern sie bleibt erhalten und die Weinsteinschicht baut sich dann auf. Und was für mich, was wahrscheinlich der große Effekt bei den Amphoren ist, dadurch, dass sie im Außenbereich vergraben sind, haben wir ein ganz anderes Temperaturprofil als in einem Weinkeller. In einem Weinkeller hat man in der Regel, oder wenn es gut läuft, immer eine konstante Temperatur. Mhm. Bei uns sind es so zwischen 12 und 14 Grad im Keller. Mhm. In anderen Kellern ist es viel kühler. In der Amphore im Außenbereich ist es so, dass es zu Beginn des Herbstes noch relativ warm ist. Da haben wir vielleicht so 14, 15, 16, 17 Grad, je nachdem, wie warm der Most ist.
Dann die Amphoren sind draußen und werden aber zum großen Teil in die Erde eingebuddelt, ne?
Genau. Da schaut nur oben der Ring raus, die Öffnung raus und der Rest ist in der Erde. Mhm. Das war auch der Grund, warum man die Amphoren vergraben hat, einfach zu Isolierungszwecken. Mhm. Die kommen ja aus dem Bereich Georgien, da stammen die her, die Wiege des Weinbaus.
Mehrere tausend Jahre alte Geschichte,
genau.
7000?
Ja, ne, also, sagt man so 7000 Jahre, so ungefähr in dem Bereich. Und da hat man es tatsächlich so gemacht, das diente zu Isolierungszwecken. Man hat die Kühle der Erde genutzt, um den Wein irgendwie, dem Wein Herr zu werden während der Gärung. Und wenn man sich das Temperaturprofil anschaut, die Temperatur sinkt dann im Winter, kommt auf den Winter drauf an. Letztes Jahr war der Winter ja relativ mild, da hatten wir Temperaturen, die tiefsten Temperaturen in der Amphore waren 5 Grad. Mhm. Wenn wir einen strengeren Winter haben, geht es sicherlich noch weiter runter. Aber erfroren ist uns unsere Amphore noch nicht. Mhm. Also die decken wir dann auch im Winter immer ab. Und das ist, je tiefer die Temperatur, desto langsamer sind die Reaktionen. Desto langsamer ist die Oxidation, desto langsamer ist die Reifung. Mhm. Und das ist einfach der Hintergrund, was die Amphore so spannend macht. Zum einen hat man die Maischegärung beim Weißwein. Man hat die Tannine, die extrahiert werden. Und die Reifung ist verlangsamt.
Amphore heißt immer Maischegärung, ne? Hatten wir vorhin schon.
Bei uns ja. Heißt es immer Maischegärung. Ich weiß nicht, wie es in anderen Betrieben gehandhabt wird, aber bei uns heißt es immer Maischegärung.
Normalerweise schon.
Ja. Also in Georgien ist es auch klassisch die Maischegärung. Und bei uns ist es auch Maischegärung. Okay. Mit Silvaner haben wir das hier in Franken gemacht. Mhm. Und da haben wir auch unterschiedliche Philosophien. Einmal eine reine Maischegärung, also im Oktober die Maische rein, Deckel drauf. Im Mai haben wir da mal nachgeschaut, was ist passiert. Da wurde es dann langsam wieder wärmer. Ich habe vorhin gesagt, die Temperatur spielt beim BSA eine Rolle. Mhm. Als es dann wieder wärmer wurde, hat der BSA natürlich angefangen. Mhm. Und einen Monat später haben wir dann nochmal verkostet, dann war der BSA durch und die Amphore war noch sehr reduktiv. Da schwamm so ein bisschen die Maische oben auf, die hat so einen luftdichten Abschluss gebildet. Mhm. Und unten drunter der Wein war sehr reduktiv. Den haben wir dann reduktiv gefüllt, ohne SO2-Zusatz, ohne weitere Behandlung, nur noch eine Filtration. Und so ist er jetzt seit 1,5 Jahren auf der Flasche und noch sehr stabil, ohne SO2. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir der Meinung sind, SO2 ist böse, sondern wir haben es einfach gemacht aus dem Versuch heraus, weil wir so überrascht waren, dass der Wein zu dem Zeitpunkt noch so reduktiv war. Ja. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir wollten ihn eigentlich im Anschluss ins Barrique legen, um da noch ein bisschen mehr Finesse reinzubekommen, um die Tannine harmonischer zu machen. Aber dadurch, dass er so reduktiv war, haben wir ohne SO2 gefüllt und das als Versuch gesehen, wie stabil ist denn der Wein jetzt ohne SO2. Und obwohl wir keine SO2 zugegeben haben, müssen wir trotzdem Enthält-Sulfite aufs Etikett schreiben, weil die Hefe selbst SO2 produziert. Und der hat jetzt einen Gesamt-SO2-Gehalt von 12 Milligramm, obwohl wir nie SO2 dazugegeben haben. Aber die Hefe macht selbst SO2, die stabilisiert sich dann im Prinzip selbst. Und das ist auch was viele Verbraucher nicht wissen. Einige schreiben drauf, schwefelfrei, aber bei jeder Gärung entsteht SO2. Ja. Es entsteht immer SO2.
Ja, also so 12, 15 Milligramm entstehen eigentlich immer.
Ja, kann man so sagen. Ja. Bei einigen Hefen, wir machen ja auch unsere Hefeversuche, entstehen sogar teilweise bis zu 60, 70 Milligramm SO2. Unter normalen Gärbedingungen.
Ja.
Das sind auch so Parameter, die wir bei unseren Hefeversuchen dann untersuchen. Wie viel SO2 bildet die Hefe denn von sich aus? Und da haben wir Werte von 60, 70 Milligramm teilweise gefunden, die nur durch die Hefe kommen, ohne dass der Most jemals SO2 gesehen hat. Also von daher ist es schon eine spannende Geschichte.
Mhm. Die Trauben, die in diese Querfräse, in diese Amphoren kommen, haben die einen anderen Reifegrad als Trauben, die man im Edelstahl oder im Holz nachvergeben will?
Nein. Also was uns ganz wichtig ist, ist, dass sie entrappt werden. Das machen wir normalerweise beim Silvaner nicht. Entrappt, wir haben ein Sortierband, dann wird wirklich die letzten Stielreste werden mit der Hand aussortiert. Es muss 100% gesund sein, das Lesegut, weil wir eben nicht schwefeln wollen. Wir wollen ja keine SO2 auf die Maische geben, sondern es muss wirklich ganz, ganz gesund sein, das Lesegut. Im letzten Jahr 2013 war das Lesegut nicht gesund und da haben wir auch keinen Wein gemacht. Mhm. Also ich denke, so konsequent muss man auch sein. Mhm. Und der Jahrgang 2012, wo wir eben diesen ungeschwefelten Amphorenwein gemacht haben, der war perfekt dafür. Mhm. Also wir hatten so 103 Grad Öxle, meine ich, beim Silvaner. Die Trauben waren 100% gesund, sahen richtig toll aus. Also sie hätten wahrscheinlich auch noch 2 Wochen hängen bleiben können, aber dann wird es auch irgendwann zu alkoholisch. Mhm. Das möchte man natürlich auch nicht. Und das ist die einzige Herausforderung oder Anforderung, die wir haben. 100% gesund und ansonsten ja, reif wie jedes andere Lesegut auch.
Mhm. Im Keller stehen noch 2 sogenannte Kelleramphoren, die werden nicht eingegraben. Die haben auch eine andere Form, die sind schlanker.
Ja.
Die sehen aus wie so ein großes Reagenzglas aus Ton. Wie arbeitet man mit denen?
Im Prinzip genauso. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben die gleichen Trauben da reingelegt und die Weine waren komplett unterschiedlich.
Mhm.
Weil da kommt wirklich dieser Faktor Temperatur zum Tragen. Im Keller ist es permanent 12 bis 14 Grad und da laufen die Reaktionen schneller ab. Und bei dem Wein war es so, der war sehr oxidativ, der ging schon so in die Sherry-Richtung. Hat eine ganz andere Aromatik gehabt, obwohl es die gleichen Trauben waren, auch Spontangärung, nichts weiter gemacht. Und der war viel, viel weiter. Also den mussten wir im März dann quasi schon aus der Amphore nehmen. Den anderen haben wir im Juli aus der Amphore genommen, weil er schon so oxidativ war. Nur aufgrund der Temperatur. Und oben dieser Ring, man kriegt die ja nie ganz voll, die Amphoren. Und die Öffnung ist bei beiden Amphoren gleich. Die unten haben 300 Liter, die Amphore draußen hat 900 Liter. Mhm. Das heißt, auch die Luft, die da in diesem Kopfraum ist, ist quasi wirkt dreimal so stark bei den kleinen Amphoren wie oben bei der Amphore. Und das hat einen Einfluss auf die Reifung und auf die Entwicklung. Und diese Informationen, die wir dann sammeln mit unseren Versuchen, die geben wir dann an die fränkischen Winzer weiter.
Haben die hier eine Zukunft, diese Weine?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt Weingenießer, die momentan sehr stark darauf abfahren. Hm. Also wenn man sich, ich denke, in ihrem Blog haben sie sich wahrscheinlich auch schon mal damit auseinandergesetzt.
Ja, ja, es gibt.
Also war neulich beim Herrn Kössler und da gab es so eine Naturweinverkostung. Es gibt Leute, die schwören drauf. Es gibt wirklich gute Amphorenweine, interessante Amphorenweine, aber es gibt auch sehr, sehr viel Müll.
Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. So würde ich das auch sagen.
Und man muss auch sehen, was die Weine kosten. Die sind ja schon sehr kostenintensiv.
Und ja, jein. Also Beispiele für mich jetzt, Kos, Sizilien, die arbeiten ja viel schon damit. Die sind jetzt gar nicht so, also ich meine, wir reden immer schon über so einen Premium-Bereich, also über 10 Euro natürlich. Ne? Ja. Aber da findet man schon Weine zwischen 10 und 20 Euro.
Okay.
Elisabetta Foradori, die mit diesen Kelleramphoren, mit spanischen Amphoren arbeitet, die siedelt ihre Weine so bei 30 Euro an. Das ist für die, würde ich sagen, für die Güte, Qualität der Weine ist es auch ein nachvollziehbarer, guter Preis eigentlich. Ja, also unterschiedlich, würde ich sagen.
Genau, genau. Also und genauso unterschiedlich ist auch die Qualität, die innen drin ist. Ja. Und in Franken fangen jetzt auch die ersten Winzer an, damit zu arbeiten, eben aufgrund unserer Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Und da versuchen wir auch so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Oder halt auch mal von unseren Erlebnissen zu erzählen. Was waren so Fallstricke, worauf sollte man achten? Ja. Da sehen wir unsere Aufgabe als Landesanstalt drin, das so zu machen.
Fein, dann probieren wir das mal. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Der Originalverkorkt-Podcast entsteht aus der Begeisterung für den Wein und die Menschen, die sich intensiv mit ihm beschäftigen. Doch diese Reihe entwickelt sich natürlich nicht von selbst. Die Entstehung erfordert Zeit und Geld. Und weil das so ist, freue ich mich über einmalige oder regelmäßige Spenden. Dafür gibt es im Blogmenü eine eigene Seite unter originalverkorkt.de/spende.